Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, und da wir heute den ersten Weihnachtstag haben, fühlt sich auch die Deutschlandfunk-Buchredaktion festlich, weshalb sie in den kommenden 25 Minuten eine passende, eine wirklich empfehlenswerte Geschichte des Schweizer Schriftstellers Peter Stamm hören werden. Peter Stamm ist einer der interessantesten Schriftsteller der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Sein 1998 noch bei Arche erschienener Debütroman Agnes ist inzwischen Schullektüre. Peter Stamm hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter 1999 den Rauriser Literaturpreis, 2014 den Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Homburg, 2018 den Schweizer Buchpreis für seinen Roman Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt, 2013 war Peter Stamm auf der Shortlist des Man Booker International Prize. Sein neues Buch trägt den Titel Marsha aus Vermont und ist möglicherweise der beste Text, den der 56-Jährige bislang geschrieben hat. Warum das so ist, werden Sie sogleich erfahren, denn kurz vor Weihnachten hatte der Büchermarkt die Möglichkeit, mit Peter Stamm zu sprechen, der im Anschluss Marsha aus Vermont vorgelesen hat. Ich grüße Sie, Herr Stamm.
Guten Tag.
Peter Stamm, Sie entführen uns später ins New York der späten 80er Jahre, wo Sie selbst einst gewohnt haben. In welchem Zusammenhang stehen Ihr damaliger Aufenthalt zur Geschichte?
Naja, ich habe am Anfang meiner Schriftstellerkarriere relativ viele Texte geschrieben, die in den USA gespielt haben. Und weil ich halt viel Zeit da verbracht habe. Und jetzt war es so wie eine Rückkehr dahin. Also es ist eine Rückkehr in diese Zeit, in der Erinnerung meines Protagonisten. Und darum halt auch eine Rückkehr in den Osten der USA.
Was haben Sie damals in den USA gemacht, bevor Sie Schriftsteller waren? Sie hatten einen grundständigen Beruf?
Ja, ich habe für die Schweizerischen Bundesbahnen Bahntickets verkauft und Fahrplanauskünfte erteilt an Reisebüros.
Ihre Erzählung trägt den Untertitel Eine Weihnachtsgeschichte. Tatsächlich erzählen Sie mehrere Weihnachtsgeschichten. Welche sind es, und ist es so, dass dieses Genre zur Königsdisziplin des Literarischen deshalb gehört, weil bereits zahlreiche Schriftsteller von Apostel Lukas bis zu Paul Auster sich daran versucht haben?
Ich glaube, das ist die Schwierigkeit dran, und das macht es aber auch spannend, weil es ist dann natürlich die Herausforderung, was zu machen, was es noch nicht gab. Und dabei ist es, glaube ich, ganz schlau, wenn man so ein bisschen von Weihnachten wegrückt und jetzt nicht zu nah an dem Fest dran ist. Meine allererste Weihnachtsgeschichte, die ich geschrieben habe, da habe ich einfach eine genommen, die ich schon hatte, und habe vorne hingeschrieben, es war Weihnachten. Und da kommt eine Szene vor, die auch jetzt wieder vorkommt in dem Buch. Eine Frau spricht einen Mann an auf der Straße, sagt, hast du ein bisschen Geld, dann können wir eine kleine Party feiern. Heute ist mein Geburtstag, zufällig auch Weihnachten. Und in dieser damaligen Geschichte hatte er eben nicht genug Geld, und die Szene ist vorbei und die Geschichte geht weiter. Und in Marsha aus Vermont hat er genug Geld und geht mit ihr mit. Und ja, darum wird es ein bisschen eine längere Geschichte dann.
Er hat kein Bargeld, er hat nur noch Traveler-Checks. Er wird später zurückkehren nach Vermont in eine Stipendiatsunterkunft. Das Ganze klingt relativ trostlos, zumindest wie Sie diese Unterkunft beschreiben. Peter Stamm, auf welche Weise kennen Sie denn die Trostlosigkeit von Stipendiatsunterkünften, so wie Sie es auch schildern in Marsha aus Vermont?
Ich habe nicht viele gemacht, viele solcher Stipendiaten-Sachen angenommen oder bin auch nicht zu vielen eingeladen worden. Aber den Ort kenne ich, das heißt Vermont Studio Center, und das ist ein Ort in Vermont, in einem ganz kleinen Dorf. Und ich wurde da mal eingeladen für eine Lesung allerdings nur, ich war da nur ein paar Tage.
Ich möchte Sie jetzt nicht noch weiter ausfragen, wo werden wir gleich einsteigen in dieser Geschichte und mit dieser Geschichte?
Naja, es gibt eine Rahmenhandlung, das ist eigentlich die Rückfahrt von Vermont nach New York, wo der Protagonist dann wieder das Flugzeug nimmt nach Europa. Und während dieser Heimfahrt erinnert er sich zum einen an den Aufenthalt, den er da hatte in Vermont, und zum anderen aber auch an diese Begegnung mit Marsha vor 33 Jahren in New York.
So, dann hören wir Ihre Lesung, lieber Peter Stamm.
Ich musste an Marsha denken, daran, wie ich sie vor vielen Jahren an Weihnachten kennengelernt hatte. Ich war damals noch sehr jung und voller Ambitionen nach New York gekommen, aber nach einem Jahr war mir das Geld ausgegangen, ohne dass ich irgendetwas erreicht oder sich auch nur etwas geklärt hätte. Weihnachten feierte ich mit einem befreundeten brasilianischen Ehepaar und ihren Kindern in Queens, die ich, ohne es zu ahnen, an jenem Tag zum letzten Mal sah. Ich erinnere mich nicht an die Feier, aber sie muss am Mittag stattgefunden haben, denn als ich das Haus meiner Freunde verließ, war es noch nicht dunkel. Ich war etwas beschwipst und entschied mich, zu Fuß zu gehen. An einer Straßenkreuzung hielt ich an, um mich zu orientieren. Ich nahm mir eine Zigarette, da sprach mich eine junge Frau an und fragte, ob ich für sie auch eine hätte. Als ich ihr Feuer gab, hielt sie ihre Hände schützend um meine, eine zärtliche kleine Geste, die mich berührte. Sie schaute mir in die Augen und lächelte. Heute sei ihr Geburtstag, sagte sie. Wenn ich $20 hätte, könnten wir ein paar Sachen kaufen und eine kleine Feier machen. Es tut mir leid, sagte ich, habe nicht so viel bei mir. Sie sagte, das sei egal, ich solle hier auf sie warten. Sie gehe einkaufen und komme gleich wieder. Seltsam, dass du Weihnachten Geburtstag hast. Ja, sagte sie, als habe sie daran nicht gedacht, das ist wahr. Sie ging die Straße hinunter und ich wusste, dass heute nicht ihr Geburtstag war und dass sie nicht zurückkommen würde. Warte, rief ich und war mit ein paar schnellen Schritten wieder bei ihr. Sie kaufte ein wie jemand, der hungrig ist. Am Anfang zählte sie noch die Preise zusammen, nannte die Summe und schaute mich an. Ist schon okay, sagte ich schließlich. Ich habe noch ein paar Traveler-Checks. Ich legte eine Flasche billigen Whisky in den Einkaufswagen. Ein bisschen Spaß muss sein. Die Wohnung lag in einem heruntergekommenen Haus in einer düsteren Seitenstraße. Wir mussten 4 Stockwerke hochgehen. Es roch seltsam im Treppenhaus, aber noch seltsamer war die Stille im Haus. Nicht einmal die Geräusche von der Straße waren zu hören, nur das Knarren der Holztreppe, das so laut war, als könne sie jeden Moment einbrechen. In der Wohnung war es dunkel und kalt. Wir aßen in der Küche, ohne unsere Mäntel auszuziehen. Erst als die Frau satt zu sein schien, stand sie auf und zog den Mantel aus. Sie trug ein eng anliegendes schwarzes Kleid, das weder zum Ort noch zum Anlass passte, und schaute mich mit einem halb herausfordernden, halb traurigen Blick an. »Es muss nicht sein«, sagte ich, »schließlich ist Weihnachten.« »Bist du ein Heiliger?«, sagte sie. »Das würde mir fast noch mehr Angst machen.« »Ich habe zu viel getrunken«, sagte ich. Sie grinste, »das hätte ich auch, wenn ich es mir leisten könnte.« »Du hast doch Geburtstag«, sagte ich. »Stimmt«, sagte sie, »das hätte ich fast vergessen.« Ich kann mich nicht mehr an Marshas Haar oder Augenfarbe erinnern, weiß nicht mehr, ob sie groß oder klein war, schlank oder füllig. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich würde sie erkennen, wenn sie mir noch einmal auf der Straße begegnete. Sie hatte eine Selbstsicherheit und Unverblümtheit, die mich beeindruckte und zu ihr hinzog. Wir lagen zusammen im Bett. Die Decke war nur dünn und ich drängte mich eng an sie, weniger aus dem Bedürfnis, ihr nah zu sein, als um nicht zu frieren. »Ich mache das sonst nicht«, sagte sie und fing plötzlich an zu lachen. »Dir ist das vollkommen egal, was? Aber ich mache das sonst wirklich nicht. Weihnachten ist der traurigste Tag des Jahres und ich bin gerade etwas knapp bei Kasse und wollte nicht auch noch hungrig ins Bett gehen.« Der Whisky hatte sie gesprächig gemacht und ein bisschen sentimental. Sie erzählte mir von ihrer Familie in Vermont, die sie seit Jahren nicht gesehen hatte, von ihrem Bruder, ihrem kleinen, behinderten Bruder, wie sie ihn nannte. »Das meinst du jetzt nicht im Ernst«, sagte ich. »Das klingt wie eine dieser schrecklichen Weihnachtsgeschichten. Du schläfst mit mir, um Geld für seine Medikamente zu verdienen, und am Schluss sitzen wir alle zusammen, du und ich, deine Eltern und dein kleiner, behinderter Bruder um einen ärmlichen Weihnachtsbaum und singen Stille Nacht.« »Mein kleiner, behinderter Bruder ist schon lange tot«, sagte sie, »und mein Vater ist unermesslich reich und ich habe nicht die Absicht, dich ihm vorzustellen.« Wir schwiegen eine Weile. »Heißt du wirklich Marsha?«, fragte ich. »Ich dachte, so heißen nur Leute im Fernsehen.« »Warum nicht?«, sagte sie. Wieder sagten wir nichts, dann fragte Marsha, was meine seltsamsten Weihnachten gewesen seien. Ich ahnte, dass sie schon viele seltsame Weihnachtserlebnisse gehabt hatte und mir die Frage nur stellte, um davon zu erzählen. »Marsha aus Vermont«, sagte ich, »vielleicht bist du mein seltsamstes Weihnachtsgeschenk.« Ich zündete jedem von uns eine Zigarette an. Marsha lehnte sich über mich, um unsere Gläser zu füllen. Ihre Brüste streiften meinen Arm. »Ich habe schon schlechteren Whisky getrunken«, sagte sie. Ich zog sie auf mich. »Was ist denn das?«, fragte sie und lachte. Ich musste geschlafen haben. Es war stockdunkel und ich hatte keine Ahnung, wie spät es war. Marsha war immer noch wach. Aus der Dunkelheit hörte ich ihre Stimme ganz nah an meinem Ohr, als habe sie nie aufgehört zu reden. »Sag schon, was waren die seltsamsten Weihnachten, die du je erlebt hast?«, fragte sie noch einmal, als sei es eine wichtige Frage, als hänge alles von meiner Antwort ab. »Womöglich habe ich meine seltsamsten Weihnachten noch gar nicht erlebt«, sagte ich. »Es ist das erste Mal, dass ich die Feiertage nicht mit meiner Familie verbringe.« »Vielleicht wird dir das eines Tages seltsam vorkommen«, sagte sie. »Und du?«, fragte ich. und tastete mit der Hand nach ihr. Trotz der Kälte im Raum war ihr Körper so warm, als habe sie Fieber. »Komm ein bisschen näher«, sagte ich und zog sie an mich. »Bist du nicht müde?« »Ich schlafe nie«, sagte sie. Ihr Lachen klang halb belustigt, halb unheimlich. Ich stand auf und wankte durch den dunklen Raum in den Flur und zur Toilette, in der es noch kälter war als im Schlafzimmer. Als ich zurückkam, hatte Marsha einen Kerzenstummel angezündet, der auf einem Unterteller neben ihrem Bett stand. Sie lag auf dem Rücken und schlug die Decke zurück. »Komm«, sagte sie, »diese Frau braucht sehr viel Liebe.« Ich hatte nicht den Eindruck, dass Marsha viel Liebe brauchte. Es war ein stummes Ringen, sie wand sich in meinen Armen, umklammerte mich, aber ich hatte trotzdem immer das Gefühl, als sei ein Teil von ihr nicht bei der Sache, oder besser, als beobachte sie uns wie ein wachsames Tier, während wir miteinander schliefen. Sie saß auf mir, drückte mich aufs Bett und schaute mich an. Ich wunderte mich, wie stark sie war. Marsha lachte. »Da, wo ich herkomme, müssen Frauen stark sein.« Die Kerze leuchtete für einen Moment etwas heller und erlosch dann mit einem leisen Zischen. Wir lagen wieder in völliger Dunkelheit. Im letzten Licht schien Marshas Gesicht aufgeleuchtet zu haben und ihre Züge waren für einen Moment ganz weich geworden, als sei ihr etwas eingefallen oder als erinnere sie sich an einen glücklichen Moment. Sie legte ihren Kopf auf meine Brust und sagte, »Früher haben wir Weihnachten die tollsten Feste gefeiert.« Marshas Vater war Zeitungsverleger. Sie war in Burlington aufgewachsen und zur Schule gegangen, aber die Ferien und Feiertage hatte die Familie in einem kleinen Dorf in den Green Mountains verbracht, in einer alten Getreidemühle an einem Fluss. Sie hatte einen Bruder, der ein paar Jahre jünger war als sie und unter einer leichten Behinderung litt. Als er 5 oder 6 Jahre alt war, kam er durch ihre Schuld ums Leben. Sie hätte auf ihn aufpassen sollen und hatte stattdessen gelesen oder war eingeschlafen, ich weiß es nicht mehr. War er im Fluss ertrunken oder irgendwo heruntergefallen? Oder bilde ich mir das alles nur ein und er war an seiner Krankheit gestorben? Ich weiß nur noch, dass Marsha immer lachte, wenn sie über traurige Dinge sprach. Sie erzählte mir ihr halbes Leben in jener Nacht. Ich erinnere mich nicht, ob ich auch von mir erzählte, ob ich von meinen Ambitionen sprach, von meinen Versuchen und Niederlagen. »Viele wollen Künstler sein«, sagte ich, »es hat nichts zu bedeuten.« »Mein Freund ist Schriftsteller«, sagte Marsha. »Du hast einen Freund?«, fragte ich erschrocken. »Manchmal«, sagte Marsha. Das alles war, wie gesagt, sehr lange her. Mehr als 30 Jahre mussten es sein. Ich hatte vieles vergessen und woran ich mich erinnerte, hatte mit dem, was tatsächlich geschehen war, wohl nicht viel zu tun. Die Erinnerungen hatten über die Jahre ein Eigenleben angenommen, hatten sich zu einer Geschichte gefügt, die sich gut machte in einer Künstlerbiografie. Anfänge in New York, magere Jahre, Freundschaften mit anderen Künstlern, die später ihren Weg machten oder jung starben, all das Zeug. Seit mehr als 2 Stunden fuhr ich auf schmalen Landstraßen durch wenig bewohntes Gebiet. Farmland löste Wälder ab. Manchmal kam ich durch kleine Orte, in denen nicht viel mehr los zu sein schien als da, wo ich herkam. Ich war froh, als ich in der Nähe der Staatsgrenze endlich auf den Highway kam. Jetzt ging es schneller voran und ich musste mich weniger konzentrieren. Ich dachte wieder an Marsha, an die kurze Zeit, die wir miteinander verbracht hatten. Die Tage nach unserer Begegnung waren tatsächlich zu den seltsamsten meines Lebens geworden, als wären für kurze Zeit alle Regeln und alle Konventionen außer Kraft gesetzt, als wäre alles möglich und erlaubt. Am Morgen lag ich allein im Bett. Ich hörte entfernte Stimmen, jene Marschas und die eines Mannes. Ich stand auf und zog mich an. Als ich versuchte, aus der Wohnung zu schleichen, trat ein Mann in den Flur, der etwas älter zu sein schien als ich und einen dunklen Anzug trug. »Du musst Peter sein«, sagte er. »Magst du einen Kaffee? Ich habe euch welchen mitgebracht.« Ich folgte ihm die Küche, wo Marsha mit der Kaffeemaschine hantierte. »Das ist David«, sagte Marsha, »mein Freund, der Schriftsteller, von dem ich dir erzählt habe.« David entschuldigte sich lachend dafür, dass er sich nicht selbst vorgestellt hatte, aber er gehöre ja praktisch zum Inventar, da vergesse er manchmal die selbstverständlichsten Umgangsformen. Seine Sprache hatte etwas Gestelztes, das mir auf Anhieb missfiel. Trotzdem zog er mich in seinen Bann, wie es mir oft mit Leuten erging, die selbstsicherer sind als ich und zu wissen scheinen, was sie wollen und was sie tun. Ich weiß noch, dass wir später an diesem Tag bei David zu Hause waren. Er hatte eine sehr schöne Frau, deren Namen ich vergessen habe. Sie war Französin, ich glaube, sie hieß Michelle oder Mireille. Als wir ankamen, verließ eben die polnische Haushaltshilfe mit den zwei Kindern die Wohnung, um mit ihnen im Central Park Schlitten zu fahren. Ich weiß noch, dass die Kinder und die Haushaltshilfe nicht wieder auftauchten, auch nicht in den folgenden Tagen, wenn ich da war, um David oder Michelle oder Mireille zu sehen. Die Wohnung war stilvoll eingerichtet und es gab sehr große Fenster. In meiner Erinnerung sieht sie aus wie jene von James Stewart in Fenster zum Hof, aber ich kann mich täuschen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich mich täusche. An einen Weihnachtsbaum erinnere ich mich nicht, aber an einen Couchtisch aus Rauchglas, auf dem einige Bildbände lagen. Als ich einen durchgeblättert und zurück auf den Tisch gelegt hatte, korrigierte David seine Position, als hätte hier alles seinen genau festgelegten Platz. Ich weiß auch noch, wie er mir beibrachte, einen richtigen Martini zu mixen, und dass es nicht bei diesem einen blieb. Wir sprachen über Liebe und Beziehungen. Marsha, David und Michelle oder Mireille schienen in einer Art Ménage à trois zu leben, deren Details und Regeln ich nie ganz durchschaute, aber die mir desto reizvoller erschien, je mehr ich getrunken hatte. Was mir von jenem Nachmittag vor allem geblieben ist, ist ein intensives Gefühl von Freiheit, wie ich es selten zuvor oder danach empfunden habe. Es schien mir in diesen Stunden alles richtig und gut. In den kommenden Tagen verbrachten wir viel Zeit miteinander in wechselnden Zusammensetzungen. Einmal fuhr ich mit Marsha und Michelle oder Mireille nach Coney Island, und weil es so kalt war, nahmen wir in unserem Übermut ein Hotelzimmer, das wir den ganzen Nachmittag nicht mehr verließen. Als wir den Schlüssel wieder abgaben, machte der Portier eine schmutzige Bemerkung, aber es war uns egal. Einen Abend verbrachte ich mit David in seiner Wohnung, während Marsha und Michelle oder Mireille irgendwo waren und erst spät in aufgekratzter Stimmung und voller Tatendrang zurückkamen. Ein andermal, als ich kurz nach Hause gegangen war und von dort aus Marsha anrief, sagte sie, sie sei bei David und seiner Frau eingeladen. Und als ich fragte, ob ich auch kommen solle, wehrte sie ab. Ich machte ihr eine kleine Eifersuchtsszene, aber sie ließ sich nicht beirren. Dafür besuchte mich Michelle oder Mireille am Tag darauf in meinem Studio. Sie war shoppen gewesen und sagte, sie wolle sich nur etwas aufwärmen bei mir. Aber dann blieb sie 2 Stunden. Die Ärmlichkeit meiner Behausung schien sie in eine seltsame Erregung zu versetzen. Sie lachte die ganze Zeit. »Erzähl David besser nicht, dass ich hier war«, sagte sie, als sie sich wieder anzog. Silvester waren wir noch alle 4 zusammen. Dann hörte unsere Beziehung so unvermittelt auf, wie sie begonnen hatte. Die ganze Nacht hatten wir bei David und Michelle oder Mireille durchgefeiert. Wir tanzten und tranken sehr viel, spielten seltsame Spiele, die plötzlich ernst wurden, bis eine der Frauen laut herauslachte und alles sich auflöste. Als der Morgen dämmerte, verabschiedete ich mich. Ich sah die 3 nie wieder. Ganz am Ende der Geschichte gibt's in dieser Künstlerkolonie in Vermont eine Weihnachtsparty und da lese ich noch ein kleines Stück. Um 6 sollte die Weihnachtsparty beginnen. Ich war pünktlich da, aber es war noch niemand zu sehen. Alle Fenster waren erleuchtet. Ich klopfte und wartete. Nach einer Weile öffnete ich schließlich selbst die Tür und trat ein. Das großzügige Foyer war festlich dekoriert mit Girlanden und Schleifen, Tannenzweigen und silbernen und goldenen Christbaumkugeln. Niemand war da und ich trat durch einen breiten Durchgang ins Wohnzimmer, das ebenfalls dekoriert war, aber in dem sich auch niemand befand. Der Raum war mit schönen alten Möbeln eingerichtet, auf dem Boden lagen dicke Teppiche. Vor einem der Fenster stand ein riesiger Weihnachtsbaum, der so üppig geschmückt war, dass kaum noch grün zu sehen war. Darunter lagen Dutzende in glänzendes Papier eingeschlagene Pakete. Auf einem großen ovalen Tisch standen Schüsseln und Platten voller Essen, kunstvoll belegten Canapés, Salaten, aufgeschnittenem Schinken und Roastbeef und gebeiztem Lachs. In großen Chromstahlschalen, die von Gasflammen warm gehalten wurden, schwammen Meatballs in Tomatensauce, gab es tranchierten Schweinebraten, Kartoffelgratin und Gemüse. An einem Ende der Tafel lagen auf einem Holztablett verschiedene Käsesorten, Feigen, Birnen und Trauben. Daneben gab es eine Auswahl an Desserts, Stollen und Kekse, Fruchtsalat und Schokoladenmus. Ich schaute auf die Uhr. Es war 17:45. Ich zögerte, dann ging ich zu einem zweiten Tisch mit Getränken und schenkte mir ein Glas Rotwein ein. An den Wänden des Raumes waren gerahmte Fotografien. Über dem Kamin hing ein Bild, das ich schon kannte. Es war jenes von der Weihnachtsparty mit den maskierten Gästen, das auch bei mir hing. Als ich genauer hinschaute, sah ich, dass es in diesem Raum aufgenommen worden war. Ich sah dieselben Möbel und Gardinen, den Weihnachtsbaum, der vor demselben Fenster stand, und ganz am Rand des Bildes einen Teil eines Buffets, das nicht weniger reich gedeckt zu sein schien als jenes heute. Es war mir, als könne ich sie hören, die Gäste aus vergangenen Zeiten, ihr Gelächter und Geschwätz. Eine Frau lachte kreischend, jemand begann ein Weihnachtslied zu singen und brach wieder ab. Besteck klapperte auf den Tellern, irgendwo fiel ein Glas zu Boden. Ich drehte mich um und sah den Raum voller verkleideter Menschen. Ein Mann in einem Eichhörnchenkostüm prostete mir zu, eine Frau in einem eng anliegenden schwarzen Abendkleid und mit einer einfachen Maske, die nur den oberen Teil ihres Gesichts verbarg, trat auf mich zu und hakte sich bei mir unter. Sie führte mich, ohne etwas zu sagen, zu einer Gruppe von Männern und Frauen mit Vogelmasken, die stumm die Gläser hoben, dann weiter durch den Raum, als folge sie einem vorbestimmten Weg. Die Masken grüßten mich mit einem Nicken oder einer kleinen Verbeugung, als hätten sie alle nur noch auf mich gewartet. Eine Frau in einem gestreiften Anzug und einem grotesken Zebrakopf machte einen Knicks, wobei der Kopf aus Pappmaché gefährlich zu schwanken begann. »Wo ist unser Gastgeber?«, fragte ich. »Vielleicht kommt er später«, sagte meine Begleiterin, lächelte und drückte meinen Arm. Ich spürte die Rundungen und die Wärme ihres Körpers. »Es ist doch schon spät«, sagte ich. »Viel zu spät«, sagte die Frau und lachte, als habe sie einen Witz gemacht. Ich wandte mich ihr zu und schaute ihr in die dunklen Augen, die unter der Maske funkelten. »Marsha?«, fragte ich. »Viel zu spät«, wiederholte sie nur und führte mich zurück zum Kamin, vor eben jenes Bild, das ich gerade betrachtet hatte. Aber darauf war jetzt nur der leere Raum zu sehen und vor dem Kamin eine Familie, ein Mann und eine Frau und zwei Kinder, ein etwas älteres Mädchen und ein kleiner Junge, mit dessen Gesicht etwas nicht in Ordnung war. »Mein kleiner, behinderter Bruder«, sagte Marsha und ließ meinen Arm los. Als ich mich umdrehte, war sie verschwunden und ich war wieder allein im Raum.
Sie hörten einen Ausschnitt aus Peter Stamms neuer Erzählung »Marsha« aus Vermont, die der Autor selbst für den Büchermarkt gelesen hat. Ein Hörbuch mit dem kompletten Text finden Sie bei Parlando Berlin, dort präsentiert von Schauspieler Christian Brückner. Das gedruckte Buch ist erschienen bei S. Fischer Frankfurt. 80 Seiten, 14 Euro. Und auf diesen 80 Seiten entfaltet Peter Stamm seine Kunst auf eine vollendende Art und Weise, unaufdringlich wie eh und je, sodass sogar eine bezaubernde Version von Goethes Wanders Nachtlied seinen Platz findet, das vermutlich bekannteste Gedicht deutscher Sprache, wenn der Held von Marsha aus Vermont beobachtet, Zitat, »Ein Zweig zerbrach in der Abendluft, die Vögel schwiegen im Garten. Weswegen bist du gekommen? Bist du im Frieden gekommen? Oder bist du gekommen, um mich zu erpressen oder nur um zu wissen?« Zitat Ende. Und mehr Informationen, einen Mitschnitt dieser Sendung sowie eine ausführliche Rezension zum Buch finden Sie wie gewohnt auf unserer Homepage deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek. Mehr Literatur gibt es morgen mit einer weiteren Weihnachtssendung, wieder 25 Minuten lang, erneut ab 16.05 Uhr. Dann geht es um Festessen in der Literatur, von schlaraffischen Genüssen, von Lebkuchenhäusern und Kandiswiesen im Märchen bis hin zu den dekadenten Buddenbrookschen Weihnachtstafeln der Moderne. Und gleich wechseln wir unmittelbar, ohne Nachrichten, vom Literarischen ins höchst Praktische mit den Kollegen von Forschung Aktuell, Wissenschaft im Brennpunkt, mit einer sogenannten Mockumentary, die Fiktion und Fakten gleichermaßen präsentieren wird, zu dem Thema der Inka-Code im Reich der Knotenschnüre. Was sich dahinter verbirgt, erzählt dann Vera Pache. Oder Mikrofon hier, verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.